Herzlich willkommen zu einem etwas ungewöhnlichen Gottesdienst der ETG Schepach. Frohe Ostern! Wir feiern auch in diesem Jahr 2020 die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus und ich begrüße euch mit dem Text aus Offenbarung 1, Vers 17 und 18. Johannes sieht hier in einer Erscheinung den auferstandenen Jesus und er berichtet: Als ich ihn sah, fiel ich wie tot vor seine Füße. Aber er legte seine rechte Hand auf mich und sagte: Hab keine Angst, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit und habe den Schlüssel für Hölle und Tod. Das gilt auch heute in dieser unsicheren Zeit. Hab keine Angst. Der Auferstandene ist der Lebendige. Das heißt, er ist jetzt da und wir können in Verbindung mit ihm treten. Von diesem auferstandenen, lebendigen Jesus Christus werden wir jetzt in der Predigt mehr hören.
Wow, herzlich willkommen. Was für eine Zeit, in der wir gerade leben. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Online-Predigt aus der ETG in Schepach. Wir haben uns zu Beginn der Corona-Krise dazu entschieden, dass wir neben den vielfältigen Super-Online-Gottesdiensten, die es ja schon gibt, mindestens für heute, also für Ostersonntag, auch von uns eine Botschaft in Form von einer Predigt anbieten möchten. Weil trotz aller Umstände und Entwicklungen der letzten Woche feiern wir heute gemeinsam Ostern. Vielleicht oder wahrscheinlich nicht wie gewohnt, nicht im großen familiären Umfeld, aber wir, also ich, möchte mich heute wirklich trotzdem ganz bewusst freuen, an dem Tag fröhlich sein. Ich bin dankbar für das unvorstellbare Geschenk, für die Möglichkeit, die uns Gott durch den Tod und vor allem durch die Auferstehung von seinem Sohn Jesus gemacht hat. Das Kreuz wird zum Symbol der Versöhnung, der Verbindung zu Gott. Der Weg zu Gott ist frei durch den Tod und das Auferstehen von seinem Sohn Jesus Christus. Und das verbindet uns. Nicht nur zu Ostern. Gerade in der Zeit von Social Distancing, wo wir zur Sicherheit auf Abstand gehen sollen, wo wir soziale Kontakte meiden sollen, da verbindet das Kreuz Millionen von Menschen weltweit. Und das nicht nur heute. Lasst mich zu Beginn noch beten. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für das unvorstellbare Geschenk, das du uns gemacht hast. Danke, dass du für mich ans Kreuz gegangen bist, um den Weg frei zu machen zu dir. Öffne heute Morgen unsere Herzen und Ohren, um auf dein Rede zu hören. Amen. Lasst uns jetzt gemeinsam die nächste Minute nutzen, um über die Geschehnisse nachzudenken, von denen uns die Bibel berichtet. Jesus stirbt am Kreuz von Golgatha. Wir haben daran am Freitag, am Karfreitag gedacht. Jesus wird gekreuzigt und stirbt wie ein Verbrecher unter den Augen vieler Schaulustiger. Jesus, der unschuldig ist, stirbt den Tod eines Schuldigen. Er hat sich nicht wie von vielen gewünscht für den gewaltsamen Aufstand gegen die Römer stark gemacht. Er leidet, aber das Schicksal, das Rom normalerweise für gewaltbereite Rebellen bereithält. Sein Leben endet mit dem Ausruf: Es ist vollbracht. Manche Übersetzer schreiben: Jetzt ist alles vollendet. Aber was meint er damit eigentlich? Was ist vollendet? Was ist vollbracht? Also, Jesus kam nicht ohne Grund auf die Welt. Er selbst beschreibt es in Matthäus 20, Vers 28 folgendermaßen: Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Jesus vergleicht sein Leben, das er gibt, mit Lösegeld. Er sagt: Ich bin euer Lösegeld. Ich habe für euch bezahlt. Für eure Sünde bin ich gerade gestanden, damit ihr befreit leben könnt. Er sagt: Ich habe die Rechnung schon bezahlt. Ich habe die Kreditkarte hinterlegt. Und wisst ihr, vor ungefähr einem halben Jahr, da waren wir auf einem runden Geburtstag eingeladen. Und da war zum Essen ein ganz bekannter Foodtruck will jetzt hier keine Schleichwerbung machen. Und der hat absolut leckere Burger und Beilagen aller möglicher Art angeboten. Die Augen von den Gästen, die das vorher nicht wussten, oder also zumindest meine, hätte er sehen sollen. Weil, was normalerweise zwar extrem lecker ist, ist halt nicht besonders günstig. Und das war schon bezahlt. Der Gastgeber hat uns eingeladen, die Rechnung war beglichen. Und jeder konnte essen, so viel und was er wollte. Klar, nicht wegen Burger und Pommes, aber dem Grunde nach ist Jesus genau deshalb auf die Welt gekommen. Die Rechnung zu bezahlen, seine Kreditkarte zu hinterlegen. Und mit dem Lösegeld verhält sich's eigentlich wie in jedem guten Action- und Spielfilm. Wer das Lösegeld bezahlt, der macht es nicht, weil er danach die Geiseln endlich vernünftig bestrafen will oder mal richtig zur Rechenschaft ziehen, sondern weil ihm was daran liegt, dass die Menschen freikommen, dass sie gerettet sind. Johannes 3, Vers 17 nach der Lutherbibel sagt, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Und wir Menschen, wir haben uns ganz am Anfang im Paradies für uns und gegen Gott entschieden, was dazu führt, dass wir getrennt von Gott in Sünde leben. Daraus resultiert ein großer Mangel an Hoffnung. Ich meine, ganz ehrlich, welche Hoffnung bleibt denn für den, der nicht dran glaubt, dass da noch mehr ist? Dass unser Leben auf der Erde nicht alles sein kann. 70, 80, vielleicht 90 Jahre hier auf der Welt. Und davon die erste 5 unbewusst und wahrscheinlich die letzte auch. Gerade und jetzt zur Zeit wird uns das und unsere Vergänglichkeit doch so bewusst. Von Gott getrennt, also in Sünde, ist unsere Endstation der Tod. Aber nicht nur der körperliche Tod, sondern der ewige Tod. Man kann das auch als Hölle bezeichnen. Und bis es aber jetzt soweit ist, leben wir auf dieser Welt, die natürlich total viele schöne Seiten hat, aber oft auch unschöne Sachen wie Krankheit, Krieg, Hunger, solche Dinge mit sich bringt. Viel davon erleben wir im eigenen Leben oder auch wenn wir im Fernsehen die Nachrichten angucken. Gerade besonders jetzt zur Zeit. Und Jesus kommt, um die Verlorenen zu suchen, um zu retten, was verloren ist, sagt er. Wir von uns selber, wir schaffen es nicht, wieder zu Gott zurückzukehren. Und deshalb hat Jesus diesen Schritt unternommen. Er geht auf uns zu, einen Schritt nach vorn. Er nimmt die Verantwortung auf sich. Er sucht uns. Und wenn wir ja zu seinem Erlösungsangebot sagen, dann rettet er uns. Er nimmt sein Kreuz und dein Kreuz und mein Kreuz auf sich. Und das Kreuz wird dadurch zum zentralen Baustein, zum Zentrum des christlichen Glaubens. Aber es geht noch weiter, weil wichtiger als der Tod Jesu am Kreuz ist die Tatsache der Auferstehung von den Toten. Paulus schreibt an die Korinther, und wenn Christus nicht auferstanden ist, dann war unser Predigen wertlos und auch euer Vertrauen auf Gott ist vergeblich. Dann ist alles umsonst. Alles, was wir hier tun, was die Menschen auf der ganzen Welt tun, alles für die Katz, wertlos, ein lustiges Hobby. Ohne die Auferstehung Jesu von den Toten bleibt alles nur eine ungeheure Behauptung. Und dabei hat es in der Zeit nach der Kreuzigung ja durchaus so ausgesehen, als wäre die Jünger von Jesus nur einem Sprücheklopfer auf der Leim gegangen. Und dann, am dritten Tag, hat Gott Jesus von den Toten auferweckt. Johannes 3, Vers 16, tituliert mit dem ganz bekannten Vers, Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Nun werden alle, die an den Sohn Gottes glauben, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben. Ohne die Auferstehung ist kein lebendiger Glaube möglich. Und Wolfgang Kraskas, der formuliert es in seinem Buch Biblische Basics so, er sagt, für viele Kritiker steht von vornherein fest, dass ein aufgeklärter Mensch die Auferstehung unmöglich akzeptieren kann. Die Auferweckung eines Toten ist nicht wiederholbar, also nicht beweisbar, also ergo unglaubwürdig. Schließlich gibt es sonst niemanden, der von den Toten zurückgekommen wäre. Und er fragt dann, ob diese Argumentation wirklich so logisch ist. Weil, lassen wir uns mal auf ein Gedankenspiel ein. Wenn es einen Gott gibt, dann müsste er zumindest Schöpfer der Welt, also der Erfinder der Naturgesetze sein. Und wenn man das bejaht, dann gilt auch, dass Gott selbst nicht als Teil seiner Schöpfung den Gesetzen der Schöpfung ausgeliefert ist, sondern souverän über seiner Schöpfung steht. Mit der Auferweckung Jesu ist es eigentlich durchaus vergleichbar mit der Schöpfung. Gott greift nochmal ein. Gott schafft Neues, bisher Einmaliges, weil er Anlass dazu sieht, weil er zu seinem Wort, zu seiner Zusage, die wir von der Prophet im Alten Testament überliefert haben, steht. Anders als bei vorherigen Auferweckungen geschieht es hier auch ohne sichtbares Zutun von außen. Und mal ganz ehrlich, gemessen an der Schöpfung ist die Auferweckung eines Toten wohl eher eine Kleinigkeit. Wieso sollte dem Schöpfer so etwas unmöglich sein? Das leere Grab ist eine Tatsache, die man damals mühelos nachprüfen konnte. Wie hätte die Jünger es sonst wagen können zu behaupten, Jesus sei auferstanden, wenn das Grab noch verschlossen gewesen wäre? Wer hätte den Grabstein auch entfernen wollen? Zugegeben, das leere Grab beweist noch nicht viel. Aber, so viel steht fest, keiner der Beteiligten hat angezweifelt, dass das Grab Jesu am Ostermorgen geöffnet und leer war. Das war für alle klar. Nach der Hinrichtung, da herrschte Schmerz, da herrschte Trauer, da herrschte Verständnislosigkeit. Eigentlich, wie man heute sagen würde, eine Lose-Lose-Situation. Maria und Johannes müssen mit ansehen, wie ihr Sohn und Freund hingerichtet wird. Die Jünger verlieren ihren Rabbi und viele waren sicher auch einfach verzweifelt, weil die Hoffnung auf Errettung gerade am Kreuz gestorben war. 3 Jahre totaler Einsatz, scheinbar umsonst. Dazu eine gehörige Portion Angst um die eigene Haut. Und so schließen sich die Jünger und die Anhänger Jesu ein, lecken ihre Wunde und sind vermutlich ein einziges Häufchen Elend. Und Hand aufs Herz, geht's uns gefühlt wirklich anders? Ich meine, die Jünger waren eigentlich vorbereitet. Sie wussten, wie es laufen würde. Jesus hat es ihnen gesagt. Aber sie hat es vergessen. Sich das anders vorgestellt. Sie wollte es mit eigenen Augen sehen. Und wie geht's uns? Wir haben alle diese Berichte in der Bibel aufgeschrieben. Und wir suchen nach Beweise. Wir suchen nach Belege für die Auferstehung. Ganze wissenschaftliche Arbeiten werden über den Umstand erstellt. Jesus wusste von Beginn an, was er durchleben musste. Er hat seine Berufung erkannt. Er weiß, weshalb er auf diese Welt geschickt wurde. Ganz Gott, ganz Mensch. Und durch seine Taufe im Jordan, die sein Cousin Johannes durchführt, beginnt dieser offizielle Weg, dieser Auftrag von Jesus, dem Messias, sichtbar für alle. Er selber, Jesus, hat verstanden, dass es zur Errettung, zur Herrschaft den Weg des Dienens und Leidens braucht. Die Juden zur damaligen Zeit, wie auch seine Jünger, hatte Psalm 2 wahrscheinlich im Kopf. Sätze wie, die ganze Erde soll dir gehören, du wirst sie mit eisernem Zepter zerschlagen, so wie Tongeschirr zerbrechen. Bekannt waren auch die Verse vom Prophet Jesaja in den Kapitel 42 bis 53. Und diese Verbindung zwischen dem versprochenen König, der von seinem Thron in Jerusalem aus regieren wird, mit dem Knecht, der durch sein eigenes gehorsames Leiden Gottes Gerechtigkeit unter den Völkern ausbreiten wird. Jesus hat diese Doppelrolle verstanden. König und Knecht, gezeichnet vom Diener und Leider. Seine Jünger noch nicht. Und wir erinnern uns, wie Petrus von Jesus gedrängt wird. Er soll doch das nicht sagen, sowas dürfte doch nicht passieren. Er müsste sich selber verschonen, sich aus der Schusslinie nehmen. Und Jesus war zu Petrus sehr deutlich. Er sagt, weiche von mir, Satan. In Jesaja 55 spricht Gott und stellt klar, Vers 8, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, sagt der Herr, und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so viel höher stehen meine Wege über euren Wegen und meine Gedanken über euren Gedanken. Jesus handelt von Anfang an, sowohl mit der souveränen Autorität von einem, der sich selber in der Verantwortung sieht, Gottes Reich heraufzuführen, als auch in der Anerkennung der Tatsache, dass diese Aufgabe nur durch sein Leiden und Sterben vollendet werden kann. Die Jünger haben das nicht begriffen. Sie haben vermutlich in der Erwartung gelebt, dass Jesus mit großer Mannschaft nach Jerusalem einzieht, dass er dort mal richtig aufräumt, mit den geistlichen Führern abrechnet und mit den Römern sowieso. Sie dachten, er wird der nächste klassische König von Israel. Anders ist es auch nicht zu erklären, warum Jakobus und Johannes sich um die besten Jobs im Königreich streiten, während sie unterwegs nach Jerusalem waren. Für die Jünger bricht damit aber mit dem Tod von Jesus eine Welt zusammen. Nichts mit Errettung, nichts mit Königreich, aus der Traum. Der Samstag muss wohl wirklich ein bitterer Tag gewesen sein. Ich meine, freitags war sicherlich noch ein bisschen Hoffnung da. Sie haben kurz vorher erlebt, wie Jesus Lazarus von der Tode wieder auferweckt. Das kann doch wieder passieren. Aber dann am Samstag waren viele Stunden vergangen und Jesus lag immer noch in dem Grab. Tot. Ende aus. Vorbei mit der Hoffnung. Was würde wohl als nächstes passieren? Waren Sie die Nächste? Ich meine, Petrus verleugnet Jesus direkt dreimal, obwohl der ihn vorher gewarnt hat und Petrus noch vehement abgestritten hatte. Und dann treffen wir aber diese Leute wieder, wie sie unbefangen, wie sie begeistert von der Auferstehung von Jesus erzählen. Warum das alles? Um eine Legende am Leben zu erhalten, von der sie selber wissen, dass sie nicht stimmt? Dafür extra neue Verfolgung und neue Strapazen auf sich nehmen? Ich glaube nicht. Ich glaube, die Jünger haben selbst, spätestens nach dem gemeinsamen Essen, keinen Zweifel mehr daran, dass der auferstehende Jesus ihnen begegnet ist, von dem sie einen neuen Auftrag erhalten haben. Und Tobi Teichen hat es in der Predigt mal erklärt mit diesem scheinbar banalen Fischessen, das Jesus mit den Jüngern nach der Auferstehung da einnimmt. Warum isst Jesus mit den Jüngern? Macht Auferstehung hungrig? Na, also ich glaube nicht, man vielleicht, ich weiß es nicht. Aber Geräte und der benutzte Teller, die waren real. Sie waren greifbar, sie waren tatsächlich vorhanden. Es war eine Hilfestellung für die zweifelnden Jünger und vielleicht auch für zweifelnde Menschen Jahrhunderte später. Zu aller Zeiten haben sich die Menschen schwer getan damit, sich das Unwahrscheinliche, das Wunder vorzustellen und daran zu glauben. Und das wird auch bei den Autoren im Neuen Testament deutlich. Sie verschweigen nicht diese Skepsis, die etliche Jünger von Jesus den Bericht der Auferstehung quasi begegnet sind. Als sie das von einigen Frauen gehört haben, dass Jesus auferstanden sein soll, haben sie mit Unglaube reagiert. In Lukas 24 lesen wir zum Beispiel, als die Frauen den Aposteln sagten, was sie erlebt hatten, hielten sie es für leeres Gerede und wollten ihnen nicht glauben. Wer sich also schwer tut, an die Auferstehung zu glauben, der befindet sich in guter Gesellschaft. Geht uns das nicht alles auch so? Ich möchte es an einem praktischen und oft zitierten Beispiel deutlich machen. Am Beispiel des Säens. Wer von euch verteilt auch gerade in diesen Tagen Samen im Hochbeet oder im Garten, um Salat, um Tomate, um Paprika oder so anzubauen? Kauft sich den vielleicht extra und streut ihn dann mit dem Wissen aus, dass davon nichts aufgehen wird. Wenn das so wäre, ganz ehrlich, das würde niemand machen. Und man kann sich dieses Prinzip des Säens und Wachsens und Erntens als Mensch auch nicht ausdenken. Wir vergraben was in der Erde, damit daraus was wächst. Eigentlich widerspricht es unserem Verhalten als Mensch im 21. Jahrhundert. Wir wollen doch so gern die Kontrolle behalten. Wir glauben nur, was wir sehen. Es muss wissenschaftlich geprüft sein, in mehreren Studien erforscht. Was passiert, wenn wir den Samen in die Erde streuen? Wir alle wissen das, obwohl wir es noch nie gesehen haben. Das Samenkorn stirbt, gibt sich selber für eine größere Sache, für eine Pflanze, die selber wieder Frucht und neuen Samen bringt. Ein wunderbares Bild für das, was da an Karfreitag und an Ostern geschieht. Ich will euch beruhigen. In Johannes 12, Vers 24 lesen wir, wie Jesus sagt, ich versichere euch, ein Weizenkorn muss in der Erde ausgesät werden. Wenn es dort stirbt, wird es allein bleiben. Das Samenkorn stirbt, es gibt sich selber für eine größere Sache, für eine Pflanze, die selber Frucht und neue Samen bringt. Das ist ein wunderbares Bild für das, was da an Karfreitag und an Ostern geschehen ist. In Johannes 12, Vers 24 lesen wir, wie Jesus sagt, ich versichere euch, ein Weizenkorn muss in die Erde ausgesät werden. Wenn es dort nicht stirbt, wird es allein bleiben, ein einzelnes Samenkorn. Sein Tod aber wird viele neue Samenkörner hervorbringen, eine reiche Ernte neuen Lebens. Oder Paulus, der das an die Korinther schreibt, im 1. Korinther 15, Vers 36. Er sagt, welch eine unsinnige Frage, wenn ihr ein Samenkorn in die Erde legt, wächst es nicht zu einer Pflanze heran, bevor es gestorben ist. Egal wie du zu dieser Geschehnisse stehst, eines ist klar, persönlicher Glaube an Jesus, den Auferstandenen, lässt sich letztendlich nicht herbeiargumentieren. Man wird ihn auf die gleiche Weise bekommen, wie die ersten Jünger auch. Nicht das leere Grab und nicht die Erscheinung der Engel haben den Ausschlag gegeben, sondern die eigene Begegnung mit dem lebendigen Herrn. Wo wir Jesus ernsthaft bitten, zeig dich mir, ich will dir nachfolgen. Da wird er Wege finden, uns die Augen zu öffnen. wo wir bereit sind, unser Leben an ihm auszurichten, da wird er sich zu Wort melden. Da wird er uns korrigieren, da wird er uns ermahnen, uns helfen und ermutigen. Stück für Stück wird unser Leben geformt und Jesus hinterlässt dabei erkennbare Spuren und prägende Erlebnisse. Ich weiß, das ist etwas anderes, als die Jünger das damals erlebt haben. Aber auch durch dieses Einwirken von Jesus auf unser Leben ist eine übernatürliche Erfahrung und somit weit mehr als psychologischen erklärbarer Vorgang verbunden. In vielen Einzelbegegnungen, in Details, die jeweils für sich genommen niemals diese Beweislast tragen könnte, da wächst die Gewissheit, dass Jesus lebt und mich begleitet. Jesus ist gekommen, um uns zu zeigen, wie Gott ist, die Trennung zwischen Gott und Mensch zu überwinden, die Sünde zu vergeben, uns die Wahrheit zu zeigen, um zu dienen und gleichzeitig auch, um uns das ewige Leben zu schenken. Er kam, um das Reich Gottes, die neue Welt aufzurichten. All das fängt mit der Geburt Jesu an und endet mit seiner Himmelfahrt. Seine Geburt in der Krippe ist dabei die Grundlage für eine wunderbare Perspektive für uns Menschen. Die Sünde und der Tod haben nicht das letzte Wort, sondern Jesus. Durch sein Kommen auf diese Welt, sein Leben, sein Tod am Kreuz und seine Auferstehung in Himmelfahrt haben wir die Hoffnung, dass er uns ewiges Leben ohne Leid und Tod und Trauer schenkt. Deswegen ist die Auferstehung die beste Nachricht, die es gibt. Sie zeigt uns Gottes unendliche Liebe zu uns und schenkt uns Hoffnung, dass diese Welt mit all ihren Leiden, mit all den Tränen, mit all der Krankheit und all dem Tod nicht alles ist, sondern dass darüber hinaus uns Gott durch den Tod von Jesus ein ewiges Leben schenkt, welches jeder bekommen kann, der dieses Geschenk annimmt. So wie Paulus an die Korinther schreibt, ich habe das vorhin schon mal zitiert, dass ohne die Auferstehung die Predigt und all das Handeln von Christi auf der ganzen Welt nutzlos und umsonst ist. So stellt er wenige Verse vorher im 1. Korinther 15, Vers 2 klar, ihr werdet vergeblich zum Glauben gekommen, durch diese Botschaft aber werdet ihr gerettet, wenn ihr sie unverfälscht festhaltet und an keinem Punkt davon abweicht. Und danach führt er dann ganz viele Verse, wer das mal nachlesen will, in bestechender Logik und Klarheit mehrfach aus, dass Glaube ohne Auferstehung, aber auch Auferstehung ohne Glaube völlig zwecklos sind. Und er kommt dann zu dem Fazit in Vers 20, nun ist aber Christus von den Toten auferweckt worden. Also macht Glaube Sinn. Und vielleicht macht es gerade zur Zeit total Sinn, sich neu darauf zu fokussieren, dass Glaube Sinn macht, dass die Auferstehung Realität ist. Aber, dass wir mit den Jüngern in guter Gesellschaft sind, wenn wir zunächst an vielem unsere Zweifel haben. Entscheidend ist aber, was wir für Konsequenzen aus dieser Erkenntnis ziehen. Stellen wir, wie Paulus, der als ausgebildeter, studierter Theologe die Kirche von Christus radikal verfolgt hat, auch unzweifelhaft fest, er ist auferstanden. Oder gehen wir wie Thomas der Zweifler nach dieser Erkenntnis bis nach Indien, um das Evangelium und die gute Botschaft zu verkündigen? Aus Erkenntnis, aus Glauben folgen Taten. Und ich weiß nicht, wie es dir heute Morgen geht und wie es bei dir aussehen könnte. Aber eins ist klar. Seine Erlösung, die er mit dem Tod am Kreuz möglich gemacht hat, ist das größte Geschenk, das du jemals bekommen hast. Nimm es an und lass dich von Gott damit beschenke. Der hat keine Kosten und Mühe gescheut, um dich zu retten. Und dann handle entsprechend. Amen.
Ja, und diese Jünger, die einsam und ohne Perspektive, verzweifelt in ihren Zimmern saßen, die werden zu mutigen Zeugen Jesu und verkündigen Jesus Christus, den Auferstandenen, in der ganzen Welt und scheuen sich nicht davor, als Märtyrer in den Tod zu gehen für diese Botschaft. Das wäre dumm, wenn Jesus nicht wirklich auferstanden wäre. Aber sie wussten, er ist auferstanden. Sie haben ihn 40 Tage lang erlebt als Auferstandenen, haben von ihm weitere Instruktionen bekommen und dann haben sie verkündigt diesen Jesus und habe unter anderem gesagt, wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Das haben wir jetzt auch in der Predigt gehört und wir wollen euch, wenn ihr Jesus noch nicht kennt, einfach ermutigen, dass ihr diesen Jesus Christus anruft, den Namen des Herrn anruft und ihm eure Schuld gebt, und alles, was euch bedrückt, damit ihr frei davon werdet und neues Leben von ihm empfangt. Und dann dürft ihr was erleben, ja. Und das wollen wir euch einfach, ja, mitgeben und euch ermutigen, mit diesem Jesus in Kontakt zu treten. Ich möchte noch miteinander mit euch allen zusammen beten. Guter Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns diese Perspektive gegeben hast. Dass wir die gehören und dass wir eine ewige Perspektive haben. Dass du uns begleitest durch jeden Tag, denn du hast gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Zeit. Das dürfen wir jeden Tag neu erleben, manchmal bewusst, manchmal unbewusst. Und auch wenn wir das Gefühl haben, du bist vielleicht gerade nicht da, dann ist das ein Trugschluss, wir wissen, du bist da. Und wir bitten dich, dass du uns auch durch diese Corona-Krise begleitest, dass du uns neue Impulse schenkst, wie wir ein Segen sein dürfen in dieser Welt, wie du uns gebrauchen kannst, damit wir nicht nur für uns selber leben, sondern für andere auch da sind. Bitte schenke uns dazu die nötigen Impulse. Und begleite auch alle Zuhörer, die diese Botschaft gehört haben, dass es ihnen zum Segen wird. Wir segnen alle. Wir bitten, dass du alle segnest, die diese Botschaft gehört haben. Nimm uns weiter in deine Hand, sei auch mit den Einsamen, die jetzt in ihren Zimmern sitzen, den Alten, den Kranken, und begleite sie und offenbar ihnen, dass du da bist. Amen.